Revolution. Freiburg. Tune in. Meet out.
Was ist faul an der Jagd und an Eiern? Verwechseln AnglerInnen vielleicht Mord mit Sport? Warum schmeckt vegane Donauwelle besser als der Klimawandel? Und wird es irgendeiner Art gerecht, gehalten und getötet zu werden? Auf diese und viele andere Fragen suchen wir Antworten. Wir sind Radio Animal Liberation Freiburg, eine offene Gruppe freier RadiomacherInnen mit der Intention, der Ausbeutung von Menschen und Tieren offensiv entgegenzutreten. Wir bieten euch jede Menge Anregungen für vegane Köstlichkeiten in die Mägen, Musik auf die Ohren, Tierbefreiungsideen in die Gedanken und Mut in die Herzen, um die nötigen Schritte zu tun. Ralf, jeden dritten Montag im Monat von 16 bis 17 Uhr auf Radio Dreieckland. Tune in, meet out. Wow!
So, hallo zusammen.
Einen wunderschönen guten Nachmittag. Heute wieder am Mikrofon für euch bei Ralf, der Jan.
Und die Anna.
Unsere Stunde ist wieder super vollgepackt mit vielen spannenden Sachen. Und zwar heute ist das Thema Jagen und Angeln.
Genau, und da werden wir auch gleich anfangen mit einem Jagdbeitrag, den wir gerechterweise in drei Teile geteilt haben.
Ja, zur Jagd gibt es ja auch genug zu sagen. Dann haben wir wie immer um 16.30 Uhr die News für euch und hinterher ein Interview mit der veganen Antifa Süd zum Antispäh Action Day am Samstag in Frankfurt. Da findet ja wieder die Frankfurt Pelzfrei statt, also super spannend auf jeden Fall.
Genau, und super spannend wird es auch weitergehen. Und zwar haben wir ein super leckeres Rezept vorbereitet, und zwar das JägerInnen-Schnitzel bzw. JägerInnen-Schnitzel-Soße. Abschließen werden wir dann wieder mit den Terminen und Veranstaltungshinweisen. Und ja, wir wünschen euch eine schöne neue Sendung mit Ralf.
Genau, viel Spaß.
Jäger und Anglerinnen verwechseln Mord mit Sport. Historisch betrachtet stellte die Jagd in den kalten Regionen der Erde eine Notwendigkeit zum Überleben dar. In wärmeren Regionen spielte sie hingegen eher eine untergeordnete Rolle. Über 80% der Nahrung wurde überwiegend von Frauen und Kindern bewerkstelligt durch das Sammeln von Wildfrüchten und Wurzeln. Die Jagd kann deshalb als eine eher brutale Nebensache bezeichnet werden, die weniger der Ernährung, sondern wohl eher der Darstellung männlicher Macht diente. Meist war die Jagd aber einfach unrentabel und wurde deshalb schon nicht häufig ausgeübt. Mit Beginn des Ackerbaus und der Viehzucht verschwand die Notwendigkeit der Nahrungsbeschaffung durch Sammeln und Jagen. Damit vollzog sich auch eine Veränderung des Mensch-Tier-Verhältnisses. Große Wildtierbestände standen nunmehr im Kontext von Schädigungen an Feldkulturen und Herdentieren und zogen den Zorn der Landwirte auf sich. Somit war die zuvor noch vorhandene Wertschätzung in Feindseligkeit übergeschlagen. Das Machtpotenzial innerhalb der Natur hatte sich zugunsten des Menschen verschoben. Der Mensch konnte sich mittels Waffen Vorteile gegenüber anderen Raubtieren verschaffen, was die Ausrottung vieler Wildtiere mit sich brachte. Im Mittelalter entstanden dann Jagdformen, die nur noch dem Vergnügen und geselligen Zeitvertreib der Adligen dienten. Im Jahr 1934 wurde durch die Nationalsozialisten mit der Schaffung des Reichsjagdgesetzes das Jagdausübungsrecht neu geregelt. Sie schränkten die bis dato entstandenen jagdlichen Freiheiten der Grundstückseigentümer ein und machten die Jagd per Gesetz wieder bestimmten Personenkreisen gezielt zur Lustbefriedigung nutzbar. Das Reichsjagdgesetz wurde in wesentlichen Bestandteilen 1953 als Bundesjagdgesetz übernommen.
Durch das Bundesjagdgesetz begünstigt, wird heute inzwischen auf fast alle kommunalen und privaten Nutzflächen die Jagd überwiegend von Privatpersonen ausgeübt, welche dieses als Hobby betreiben. Diese Menschen müssen nicht töten, sondern sie wollen jagen und töten. Sie investieren viel Zeit und Geld, damit sie ihren mörderischen Hobbys ganz legal nachgehen können. In der Nachkriegszeit wurde das Jagdrecht zunehmend in Richtung der sogenannten Hege erweitert. Diese gesetzlich abgesegnete Hege hält die Population künstlich hoch, dient nur dazu, nur noch mehr Tiere bejagen zu können.
Durch die Jagd in Deutschland kommen jedes Jahr etwa 5 Millionen Wildtiere durch jägerische Flinten und Fallen zu Tode. Mit etwa 300.000 Jägerinnen gehen damit etwa 0,3% der Gesamtbevölkerung diesem mörderischen Hobby nach. Deutschland ist europaweit das Land mit der größten Hochsitzdichte und entspricht mit seinen 96 jagdbaren Tierarten nicht einmal den internationalen Standards des Naturschutzes. Zahlreiche in Deutschland immer noch jagdbare Arten, wie zum Beispiel Feldhase, Baummarder, Waldschnepfe und Rebhuhn, stehen landesweit auf den roten Listen der gefährdeten Arten. Die Jagd ist zwar nicht der einzige Gefährdungsgrund für diese Tiere, allerdings trägt der Abschuss bedrohter Tierarten bestimmt nicht zu deren Erhalt bei. Seit dem 17. Jahrhundert ist die Jagd und die Zerstörung von natürlichen Lebensräumen durch den Menschen für 57% der ausgerotteten Vögel und für 62% der ausgerotteten Säugetierarten verantwortlich.
Die Jagd ist Teil eines Weltbildes, das auf Hierarchien beruht, auf Herrschaft über Tiere, Menschen und die Natur. Die zu 95% männlichen und überwiegend wohlhabenden JägerInnen machen Jagdreisen im Stil deutscher Kolonialherren und beziehen sich oft auf Jagdtraditionen aus der Nazizeit. Die Jagd ist Ausdruck patriarchalen Herrschaftsdenkens über alles Nicht-Männliche. Auch Frauen wird in einer patriarchalen Gesellschaftsordnung eine niedrigere Stellung gegenüber dem Mann zugewiesen. Der Vorstellungsprozess des Weiblichen umfasst, was für das Selbstbild des Mannes unvereinbar ist. Das heißt geistige und physische Schwäche, Passivität, Hilflosigkeit, Weichheit, Naturnähe, Sentimentalität, Mitleid, aber auch Zügellosigkeit und Triebhaftigkeit. Ebenso wie Tiere als das Andere konstruiert werden, wird die Frau als das Andere des Mannes gedacht. Tiere wie auch Frauen bedürfen nach dieser Ansicht der sozialen Kontrolle des männlichen Vernunftgeistes. Im Jagdgebiet des Mannes treten Frauen und Tiere ganz konkret als Beute und Opfer auf. Parallelen zwischen Frauen und gejagten Tierkörpern zeigen sich beispielsweise in der Sprache der überwiegend männlichen Jäger. So bezeichnet das Wort Luder beispielsweise ein getötetes weibliches Tier. Als Schnalle wird ursprünglich das Geschlechtsteil eines weiblichen Raubwildes bezeichnet, das herausgeschnitten wird, um als Köder benutzt zu werden. Weiter finden sich nicht nur in der Jägersprache Begriffe gegenüber Frauen wie Mieze oder Häschen. Männer gehen auf die Jagd oder auch auf die Pirsch nach Frischfleisch, wobei in beiden Fällen Frauen gemeint sind. So wird die unterlegene Rolle der Tiere auch auf Frauen projiziert.
Und jetzt erstmal eine kurze Verschnaufspause für euch mit Atemnot, Tiere sind Lebewesen.
Mit Scheinargumenten versuchen JägerInnen, ihr Morden ökologisch zu rechtfertigen. Da es aber keine ökologischen Argumente für die Jagd gibt, beschränken sich die eigentlichen Interessen meist auf das Jagdvergnügen bzw. die Lust am Töten, die Trophäenausbeute sowie die wirtschaftliche Nutzung eines künstlich hochgehaltenen Tierbestandes.
Zu den selbstgestellten Aufgaben der Jägerinnen gehört die Begrenzung einer zu hoch erachteten Populationsgröße von Tieren. Dabei werden ökologische Gesetzmäßigkeiten völlig ignoriert. Weder die von Jahr zu Jahr schwankende äußeren Bedingungen, wie zum Beispiel die Tragfähigkeit des Lebensraumes, noch Temperatur- und Klimaschwankungen oder Nahrungsangebot werden berücksichtigt. Die Bestandszahlen von Tierpopulationen passen sich an die ständig wechselnden Lebensbedingungen an. Geburten- und Sterberate beeinflussen die Population ebenso wie Wanderungsbewegung. So löst eine höhere Sterberate zum Beispiel durch Abschüsse bei vielen Arten eine Steigerung der Geburtenrate aus. Werden mehr Tiere geboren, kann dies die Abwanderung von Teilen der Population steigern. Diese Faktoren beeinflussen sich wechselseitig und werden somit zu wichtigen Regulativen von Tierbeständen. Die Jagd wirkt auf diese biologischen Regulationsmechanismen wie ein massiver Störfaktor. Doch die Logik vieler Jägerinnen scheint dies völlig zu ignorieren. Vielmehr sieht sie so aus, dass ein zu viel an Tieren dadurch zustande komme, dass zu wenig Individuen sterben und dass Jägerinnen deshalb eingreifen müssten. Das ist der primitive Versuch einer ökologischen und dabei grundfalschen Rechtfertigung des Jagens.
Viele JägerInnen behaupten, sie müssten als Ersatz für die ausgestorbenen Raubtiere dienen und deren Aufgabe der Regulation erfüllen. Doch der Tod durch sogenannte Fressfeinde spielt nach den Untersuchungsergebnissen zahlreicher WissenschaftlerInnen an Tieren der verschiedensten Klassen nur eine untergeordnete Rolle. Beutegreifer sind nicht für die zahlenmäßige Kontrolle ihrer Beutetiere verantwortlich. Beutegreifer erbeuten bevorzugt alte, kranke und schwache Tiere, beziehungsweise fressen Aas und tragen so zu einem gesunden Wildbestand bei. JägerInnen, die auf große Entfernung schießen, können nur in den seltensten Fällen beurteilen, ob ein Tier krank oder alt ist. Zudem bewegt die Trophäengier viele dazu mit Vorliebe, die besonders kapitalen männlichen Tiere zu ermorden, was einem Beutegreifer kaum gelingen würde. Ein Zitat aus der JägerInnenzeitung Wild und Hund, Ausgabe 13 2001, unterstreicht diese These. Dort heißt es: Jagd bedeutet auch nicht nur Schwaches und Krankes zu erlegen, sondern überzählige, kerngesunde Tiere. Mit dem Abschuss von bundesweit jährlich 700.000 Mardern, Füchsen und Wieseln dezimieren JägerInnen sogar noch vorhandene Beutegreifer mit der sich widersprechenden Begründung, sie würden ihnen die Beute wegnehmen. Wolf, Luchs und Braunbär wurden in Europa größtenteils durch die Jagd ausgerottet. Die Population von Adlern ist stark dezimiert.
Jagd hat deshalb weder etwas mit Tier- noch mit Naturschutz zu tun. Jagd bedeutet eine Störung des Gleichgewichts biologischer Ökosysteme. JägerInnen hegen allenfalls Tierarten, die für sie als Beute interessant sind. Eine Regulation der Wildtierbestände erfolgt nicht durch die Jagd, denn Tiere verfügen über eigene Mechanismen zur Regulation des Populationswachstums. Droht Überbevölkerung, wird die Geburtenrate gesenkt. Durch die Fütterung von Tieren in Notzeiten, wobei häufig dem Futter auch noch Medikamente gegen die verschiedensten Krankheiten zugemischt werden, fallen zum einen die jahreszeitüblichen winterlichen Verluste weg und zum anderen vermehren sich übersättigte Tiere stärker als weniger gut ernährt, sodass im Herbst eine übergroße Population dieser Tiere quasi produziert wird. Des Weiteren werden höchstmögliche Geburtenraten durch die Verschiebung des Geschlechtergleichgewichts zugunsten der weiblichen Tierbestände gefördert. Weder das Ökosystem noch die Tiere brauchen menschliche JägerInnen.
In einigen Schweizer Kantonen und in italienischen Nationalparks wurde die Jagd bereits vor Jahrzehnten verboten. Entgegen der Behauptung von JägerInnen kam es zu keiner Überpopulation einer bestimmten Tierart, die dann zu Gefährdung einer anderen Tierart führte. In fast allen Ländern der Welt ist in Naturschutzgebieten die Jagd verboten, ohne dass dort das ökologische Gleichgewicht aus den Fugen geraten wäre. Die Befürchtung der Landwirte, dass das Jagdverbot mehr Schäden brächte, ist ebenfalls nicht eingetreten. Durch die Jagd wird der Lebensraum und Lebensrhythmus zum Beispiel so verlagert, dass aus einigen Tagtierarten bereits Nachttierarten geworden sind. Jägerei beeinflusst das Verhalten von Wildtieren nachhaltig. Allgemein folgt aus intensiver Bejagung von Tieren stets eine Umschichtung der sozialen Verhältnisse oder zumindest eine weitreichende Änderung des individuellen Verhaltens von Tieren, wie das der Jungenaufzucht. In jagdfreien Gebieten spielen zum Beispiel Fuchseltern gerne ausgedehnt, auch tagsüber mit ihren Kindern. Bei Jagddruck ist die Beziehung der Füchsin zu den Welpen jedoch eher unterkühlt. Sie bleibt wachsam und achtet auf die Umgebung. Spielangebote von den Welpen werden abgewiesen. Es bleibt eher beim Nötigsten, wie Füttern und Putzen. Denn die tödliche Gefahr mahnt sie zu Vorsicht. Ohne intensiven Jagddruck ziehen die Fuchseltern ihren Nachwuchs gemeinsam groß. Ähnliche Verhaltensänderungen sind zum Beispiel auch bei Rotwild zu beobachten. So sind Hirsche eigentlich Wiesentiere, wurden durch die Jagd aber in die Wälder gedrängt, mit der Folge, dass sogenannte Verbissschäden entstehen. Letzteres wird wiederum von Jägerinnen als Argument benutzt, diese zu bejagen. Jägerinnen und jagende Försterinnen sind eben niemals Naturschützerinnen.
So, das waren die Stopcocks, die vegane Band aus Berlin für euch mit dem Lied When Animals Cry. Und jetzt kommt der dritte Teil von dem Beitrag Jagd und Angeln.
Jagd ist immer mit brutaler Tierquälerei verbunden. Entgegen der Behauptungen vieler JägerInnen werden die meisten Tiere nicht direkt und durch einen sauberen, schnellen Schuss getötet, sondern nur angeschossen. Die Nachsuche dauert, sofern sie überhaupt erfolgt, Stunden oder Tage. Die Tiere schleppen sich oft lange Zeit mit schweren Verletzungen durch den Wald und sterben einen qualvollen Tod. Besonders Wildvögel werden zwar getroffen, sterben aber nicht gleich, weil keine lebenswichtigen Organe getroffen worden sind und sterben dann erst später an ihren Verletzungen. Jede vierte Ente lebt mit einer Schussverletzung. Neben Arten der direkten Jagd, wie zum Beispiel Ansitz- oder Treibjagd, wird in Deutschland auch mit Fallen gejagt. Gesetzlich sind zwar nur Fanggeräte zugelassen, die entweder sofort töten oder aber unversehrt fangen. Die Realität sieht jedoch anders aus. Bei angeblich unversehrt fangenden Kastenfallen gerät das gefangene Tier in dem Moment, in dem die Falle sich mit lautem Krach schließt, meist in Panik, bewegt sich heftig und verletzt sich infolgedessen oft schwer. So liegt das Tier blutend, von Schmerzen gepeinigt, nicht selten hungernd oder durstend, für Stunden, oft Tage in einer winzigen Kiste und wartet auf den Tod durch JägerInnen Hand. Falls die angeblich sofort töten, sind nicht besser. Hierbei wird das Tier, das den Köder annimmt, durch den Schlag eines Metallbügels auf Hals oder Brustkorb getötet. Aber nur, wenn ein Tier der richtigen Größe den Köder aus der richtigen Position mit dem richtigen Körperteil berührt. Durch nichts kann verhindert werden, dass beispielsweise ein Marder in eine Fuchsfalle gerät oder andersherum. Das Resultat sind grausame Verletzungen an allen erdenklichen Körperteilen. Rund 20.000 Füchse wurden von Totschlagfallen zu Krüppeln gemacht. Das sind 20% der insgesamt in Fallen gefangenen Tiere.
Die Jagd ist ein weltweites Phänomen und wird von deutschen JägerInnen tatkräftig unterstützt. Im Jahr 2001 erfreuten sich über 2000 Deutsche allein in Namibia am Schießtourismus. Mindestens 10.000 Euro kostet der Abschuss eines Elefanten in Botswana. Einen Leoparden gibt es schon für rund 2.000 Euro. Finanzkräftige deutsche JägerInnen führen ihren Krieg gegen nichtmenschliche Tiere gerne auch in anderen Ländern. Dass Walfang und Robbenjagd hierzulande oft als blutige Spektakel abgelehnt werden, legt die Schizophrenie der Jagddebatte offen. Dabei ist das Abschlachten von Robben in kanadischem Eis in seiner Brutalität kaum von den in Deutschland stattfindenden Treibjagden zu unterscheiden.
Selbst die Argumente gleichen sich. So sind für die Robbenschlechterinnen die Robben ähnlich für die Ruinierung der dortigen Fischbestände verantwortlich, wie für die deutschen Jägerinnen beispielsweise Rehe die Wälder ruinieren. Ob vermeintliche Waldschäden, Fresskonkurrenz oder wissenschaftliches Interesse. Die Argumente von Jägerinnen weltweit sind ähnlich fadenscheinig und laufen immer darauf hinaus, Herrschaft und Gewalt über nichtmenschliche Tiere auszuüben. Japanische Walfängerinnen unterscheiden sich deshalb auch grundsätzlich nicht von deutschen Jägerinnen.
Dass auch das sogenannte Angeln eine brutale Art der Jagd ist, wird stets verschleiert. Zumeist gilt Angeln als eine friedliche Tätigkeit, bei der AnglerInnen geduldig am Ufer sitzen und darauf warten, dass ein Fisch am Angelhaken zubeißt. Doch ein Haken ins Wasser zu halten, der sich in den Mund eines Fisches bohren soll, um diesen dann aus seinem Lebensraum dem Wasser zu ziehen und umzubringen, ist nicht friedlich, sondern äußerst gewalttätig. Ob es sich um freilebende Fische in Flüssen oder Seen handelt, ob die Fische gezüchtet und ausgesetzt wurden, um sie angeln zu können, oder ob die Fische in einem extra zum Angeln angelegten Fischteich gehalten werden, Fische empfinden immer Angst und Schmerzen und Angeln ist immer Mord.
Der Mund und die Lippen eines Fisches sind im übertragenen Sinne seine Hände. Damit fängt er seine Nahrung, baut Nester oder wühlt im Boden seines Gewässers. Voraussetzung für diese Leistung ist ein gut ausgeprägtes Tastgefühl. Durch die messerscharfen Widerhaken der Angelruten werden die Fische schwer verletzt. Aus Angst und Schmerzen zappeln sie am Haken. An Land ersticken sie oder werden erschlagen. Selbst wenn sie ins Wasser zurückgeworfen werden, überleben sie das Trauma des Fanges oft nicht. Dass die Angelrute nicht so lebensgefährlich ist wie ein Schrotgewehr und Fische eben nicht schreien, bewegt Mensch dazu, sogar Jugendliche und Kinder in sogenannte Angelsportvereine zu mobilisieren. Wie auch bei anderen Arten der Jagd wird das Angeln als Sport oder Hobby bezeichnet. Das Töten von Fischen wird damit im Vergleich zu anderen bejagten Tieren wie Rehen oder Hasen extrem verharmlost. So würde sicher niemand Kinder und Jugendliche offiziell im Verein mobilisieren, in denen Rehe, Hasen oder gar Hunde und Katzen gefangen und erschlagen würden. Bei Urlaubsfotos vom Meer oder in Zeitungsberichten von Angelwettbewerben werden erschlagene Fische jedoch stolz als Trophäen präsentiert.
Die Jagd neurotisiert die Tierwelt, schädigt ökologische Systeme und begünstigt Tierseuchen. Darüber hinaus stempeln Jägerinnen bestimmte Tierarten zu Sündenböcken für menschengemachte Probleme oder sprechen ihnen ihr Schmerzempfinden ab. Nicht zuletzt wird versucht, von der eigenen Mitschuld am Artenrückgang abzulenken und die Ermordung nichtmenschlicher Tiere zu rechtfertigen. Die Abschaffung der Jagd inklusive des Angelns ist deshalb längst überfällig.
Was soll das Theater? Ein richtiger Mann muss jagen.
Sehr unvernünftig. Töten, nur um zu töten.
Die Tiere sind unsere Freunde.
So, das war für euch der Beitrag zu Jagd und Angeln. Und wir von Ralf würden euch nie zu irgendwelchen Dummheiten anstiften wollen oder sowas. Deshalb kommt für euch Franziska, die euch Der Mond ist aufgegangen sägt. Viel Spaß dabei.
And now, Radio Animal Liberation, the news.
Vom 11. bis 13. März fand im süddeutschen Schmähingen ein Aktionscamp gegen die dort geplante Hühnermastanlage statt. Am Ortsrand der Gemeinde Schmähingen plant der Unternehmer Jörg Benninger in Kooperation mit dem Tierausbeutungskonzern Wiesenhof den Bau eines Hähnchenmastbetriebs. Die Tierfabrik soll Kapazitäten für 84.900 Masthähnchen aufweisen. Schmähingen ist ein kleines Dorf mit 323 Einwohnerinnen, unweit von Nördlingen im bayerischen Hinterland. Nach dem Willen von Jörg Benninger soll bereits im nächsten Jahr eine große Hähnchenmastanlage am Ortseingang entstehen.
Als Zeichen der Solidarität mit den inhaftierten Anarcho-Aktivisten Jörg Bergstedt wurde am 8. März in Rostock über 50 Fensterscheiben eines Genlabors eingeworfen.
Am 2. März jährte sich der Prozessbeginn gegen 13 TierrechtsaktivistInnen in der Wiener Neustadt. Ihnen wird die Bildung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Es drohen ihnen bis zu 5 Jahren Haft. Zum Ausdruck der Solidarität machte sich eine Aktivistin in Gestalt der Gerechtigkeitsjustitia auf den Weg zur diplomatischen Vertretung Österreichs in München, wo bereits letztes Jahr durch eine Enquete-Aktion auf den Prozessauftakt aufmerksam gemacht wurde. Die Aktivistin wurde vor den Toren des Konsulats verhaftet. Jetzt laufen Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch.
Ebenfalls wurde ganz Wien zum Jahrestag der Tierrechtsprozesse mit Plakaten gegen Repression verschönert. Es gab zahlreiche Soli-Bekundungen und eine Demo. Mit der Aktion Pictures of Solidarity sendeten viele Tierbefreiungsgruppen ihre Soli-Wünsche zu den von Repression betroffenen Tierbefreiungsaktivistinnen nach Österreich. Aktionen und Grüße kamen unter anderem vom Anti-Spee-Südvernetzungstreffen Ulm, aus Hamburg, Bremen, Berlin, Frankfurt, Bonn sowie aus zahlreichen Städten in der Schweiz, Estland und Polen.
Am 26. Februar demonstrierten in Maastricht, Niederlande, über 150 Menschen lautstark und mit Dachbesetzungen gegen die Pelzindustrie. Schon im Vorfeld der Demo gaben 4 Geschäfte bekannt, künftig keine Pelzprodukte mehr zu verkaufen. In Maastricht gibt es derzeit etwa 60 Geschäfte, die den Handel mit Pelz unterstützen.
Am 25. Februar sollte eine Anti-Repressions-Demo von der Anti-Spee Aachen stattfinden. Diese wurde jedoch durch massive Vorkontrollen und Schikanen durch die Polizei mittels Platzverweisen, Beschlagnahmung von Transpis und Fahnen sowie Anzeigen wegen Beleidigung verhindert. Trotz der staatlichen Gewalt gelang es einer Gruppe von etwa 50 Personen, am Abend in die Aachener Innenstadt zu gelangen, um dort eine Spontandemonstration durchzuführen.
Am 18. Februar drang eine Gruppe von Tierbefreiungsaktivistinnen in eine Stierkampfarena ein und sabotierten die Anlage. Überall wurden Farbe und Slogans gegen Tierausbeutung hinterlassen. Die Aktion richtete sich gegen jeden Speziesismus, egal ob nichtmenschliche Tiere in Arenen, Labors oder Schlachthöfen gequält, ausgebeutet und ermordet werden.
Ebenfalls wurde am 18. Februar das Hauptbüro des Pelzhändlers Beyond Retro in East London, England, angegriffen. Die Fenster wurden mit Glas verätzender Flüssigkeit überzogen und Alf auf die Eingangstüren gesprüht.
Am 16. Februar wurden in einem Hühnerschlachthof bei Madrid 10 Hühner gerettet. Nach der Nachtschicht im Schlachthof waren nur noch wenige Hühner übrig, die ihren MörderInnen entkommen und von den Lastwagen flüchten konnten. Sie hielten sich die Nacht über in Ecken versteckt und waren Hunger, Durst und den Wetterbedingungen ausgesetzt.
Am 11. Februar wurde der Tierbefreiungsaktivist Walter Bond in den USA zu 5 Jahren Gefängnis und anschließend in 3 Jahren mit Bewährungsauflagen verurteilt. Ihm wird vorgeworfen, er habe einen Brandanschlag auf eine Lederfabrik verübt. Walter ist seit 15 Jahren Aktivist in Tierbefreiungs- und antikapitalistischen Zusammenhängen.
Als Zeichen der Solidarität mit Walter Bond und anderen in Mexiko inhaftierten Tierbefreiungsaktivistinnen gab es am 14. Februar in Buenos Aires, Argentinien, mehrere Brandanschläge, unter anderem auf einen leeren Tiertransporter, der dabei völlig zerstört wurde.
Als weitere Soli-Aktion für Walter wurde am 19. Februar in Salamanca, Spanien, eine Schildkröte aus einer Zoohandlung befreit.
In der Nacht auf den 7. Februar wurde das komplette Dorf Schmähingen in Süddeutschland mit Parolen und Plakaten verschönert. So bot sich den Bewohnerinnen des 320-Seelendorfes am frühen Morgen ein ganz anderes Bild ihres Dorfes. Über 150 Mal war die Botschaft Benningers Mastanlage verhindern zu lesen. Herr Benninger plant den Bau einer Mastanlage für 85.000 Hühner. Bei keiner der genannten Aktionen wurden Menschen oder nichtmenschliche Tiere verletzt.
Das waren die drei kleinen Fische aus der Muppet Show. Und jetzt geht's weiter, und zwar mit dem Telefoninterview mit Andi von der veganen Antifa Süd. Der wird uns ein bisschen was über den Anti-Speer Action Day erzählen, der jetzt ja am Samstag in Frankfurt stattfindet, gegen Pelze. Und ja, was in Frankfurt so geplant ist, hört ihr jetzt.
Millionen von Tieren sterben jedes Jahr weltweit für die Pelzindustrie. Nach ihrem kurzen Leben in engen Drahtkäfigen werden sie meist per Stromschlag oder durch Vergasen getötet. Aus ihnen werden Mäntel, Pelzkrägen.
Los geht's!
Kommt zur größten Tierrechtsdemo im deutschsprachigen Raum. Kämpft mit uns gegen die Pelzindustrie und gegen Deutschlands Kirschner Hochburg. Frankfurt pelzfrei. Die Großdemo am 26. März. Alle Informationen bei der Tierrechtsinitiative Rhein-Main unter www.tirm.de. Und danach Justice Beats, das Tierrechtskonzert nach der Frankfurt Pelzfrei mit We Rise. Außerdem dabei Akustik von Faulenzer.
Für ein besseres Leben, jetzt und hier.
Und natürlich Tierrechtsrap von Albino.
Die Macht ist stärker regiert, Survival of the fittest, wer Schwaches verliert. Kapiert hab ich das nie, wie soll man's auch verstehen? Das Verbrechen geschehen, die Menschen blindlings weitergehen.
Frankfurt pelzfrei, Demo und Konzert am 26. März.
Bei mir am Telefon der Andi von der veganen Antifa Süd.
Ja, hallo.
Ja, und wir wollen einfach zum Anti-Speer Action Day kommenden Samstag ein kleines Gespräch führen. Ja, und jetzt frage ich dich, Andi, wer seid ihr?
Ja, also wie der Name ja eigentlich auch schon sagt, wollen wir mit unserer Gruppe halt ganz klar eine Verknüpfung zwischen Antifa und Tierrechtsarbeit irgendwie herstellen. Und also wir denken auch, dass beides irgendwie zusammengehört. Und also unsere Gruppe ist vielleicht auch gerade deshalb entstanden, weil innerhalb der Antifa-Szene auch sehr viele Vorurteile gegenüber Antispäß da sind und es deshalb auch nicht so ohne weiteres möglich war, innerhalb der bestehenden Strukturen zu arbeiten. Andererseits aber gab es bei den Tierrechtsgruppen, wo viele von uns waren, auch, ja, man könnte sagen, irgendwie nicht immer so eine wirklich linksradikale Positionierung, oder öfters findet man da auch irgendwie eine relativ bürgerliche Denkstruktur irgendwie da rumkreisen. Und deshalb haben wir uns gedacht, dass es eigentlich angebracht ist, eine eigene Gruppe zu gründen, die halt gerade diese beiden Konzepte Antifa und Antispe irgendwie miteinander stärker verbindet. Mhm. Und ja, wir erhoffen uns dadurch auch, also durch diese Gruppe, die wir jetzt gegründet haben, dass ja dadurch in beide Szenen hineinzuwirken und zu zeigen, ja, diese Verbindung, das funktioniert irgendwie, das ist möglich, ist machbar, das ist auch sinnvoll. Und hoffen dann natürlich, dass ja die Tierrechtsbewegung einerseits dadurch irgendwie politisiert wird und andererseits auch ein bisschen mit diesen Vorurteilen, die da öfters in der Antifa-Szene herumschwirren, irgendwie aufzuräumen.
Ja, das hört sich ganz cool an. Ja, seit wann gibt's euch denn?
Ja, unsere Gruppe gibt's jetzt seit ein paar Monaten ungefähr. Also hauptsächlich ungefähr dieses Jahr haben wir jetzt so richtig angefangen zu arbeiten. Also letztes Jahr war schon quasi Gründung und haben wir uns so zusammengefunden und Diskussionen geführt. Und dieses Jahr geht's halt quasi los.
Ja, also wie ich schon angesprochen habe, mobilisiert ihr ja zum kommenden Samstag in einen herrschaftskritischen Block. Wie sieht dabei eure Beteiligung an Frankfurt pelzfrei im Konkreten aus? Was hat man sich da vorzustellen?
Also die Sache ist die, dass die Demo quasi von anderen Gruppen in Frankfurt quasi gestellt wird und wir als Gruppe uns halt aufgrund unserer Positionierung, wir wollen nochmal quasi Akzente setzen und deshalb klar zu einem herrschaftskritischen Block mobilisieren und ja diese Konzepte irgendwie miteinander versuchen zu verknüpfen. Und ja, wir beteiligen uns halt hauptsächlich bei der Mobilisation irgendwie dazu. Also es wird, und wir stellen auch halt quasi das Material für den herrschaftskritischen Block, also transparente Fahnen, und das heißt natürlich nicht, dass also am besten trotzdem Sachen mitnehmen irgendwie.
Ja.
Aber ja, wir haben halt Videos gemacht und einen Aufruf geschrieben, nochmal versucht, ja, noch so anderes Personenkreise vielleicht anzusprechen, die sich vielleicht von einer reinen Tierrechtsdemo nicht so unbedingt, für die das nicht unbedingt so motivierend ist, so weit wegzufahren. Also wir hoffen auch, dass wir Leute, die weiter weg wohnen, dadurch erreichen, indem wir halt klar ein radikaleres Konzept irgendwie fahren.
Mhm. Du hast mir da schon etwas vorweggenommen für die nächste Frage, die dann wäre eben, ob es bestimmte Gründe gibt, einen Anti-Spee-Black-Block zu machen.
Ja klar, also ja, also einerseits hoffen wir uns halt, das ist ja ein klassisches antifaschistisches Konzept, dass ja, dass wir dadurch auch Leute aus der Antifa-Szene, die vorher nicht so aktiv waren, vielleicht in der Tierrechtsbewegung oder sich nicht so da aufgehoben gefühlt haben, damit ansprechen, weil und außerdem in dem Kontext der Demo ist es auch, finde ich, wichtig, weil also gerade das Motto unseres Blogs ist ja quasi gegen Pelzhandel, Herrschaft und Ausbeutung. Mhm. Und eine klare Positionierung gegen dieses System. Und da ist es auch klar, dass man da aufpassen muss. Also wir wissen ja alle, dass die Tierrechtsszene quasi beobachtet wird, dass es Repressionen, Hausdurchsuchungen gibt. Und deshalb ist es auch wichtig, irgendwie da sich selbst zu schützen und gegen Repressionen. Außerdem, also eigentlich sollte das auch gar nicht so was Besonderes sein, aber bei den letzten Tierrechtsdemos, wo Leute von uns waren, war es halt öfters so, dass dann die Demoleitung irgendwie Probleme damit hatte, dass einige Leute halt jetzt nicht unbedingt bunt oder irgendwie so aufgetreten sind. Und wir wollen auch ganz klar, also es ist ja auch sehr frustrierend, also es haben ja nicht nur wir die Erfahrung gemacht, sondern auch andere Gruppen. Deshalb ganz klare Positionierung da von uns, ganz klare Ansage, dass diesmal keine bürgerlichen Tierrechtler kommen werden und, und versuchen da irgendwie ja, Leute irgendwie von ihrer politischen Meinung, irgendwie, dass sie sich nicht da ausdrücken können. Irgendwie.
Ja, etwas zu beschwichtigen oder so.
Ja.
Ja, kurz noch zum Demo-Konzept und zur Organisation. Gibt es ein EA, einen Ermittlungsausschuss? Gibt es die Demo-Sunnies? Wie sieht so etwa die Organisation aus?
Ja, also es wird halt für Tierrechtsdemos relativ professionell sein. Es wird einen EA geben, es wird wohl auch Demo-Sunnies geben und es wird einen Lautsprecherwagen geben und ja, Bühne und es wird natürlich uns geben und und wir werden ja auch ja, Stimmung machen und klar, also.
Es hört sich ganz spannend an. Wie viele Menschen erwartet ihr denn?
Also die Frankfurt-Pelzfahr-Demo ist ja eigentlich die, sagt man ja immer so schön, die größte Demo, Tierrechtsdemo im deutschsprachigen Raum und also wir rechnen schon so mit circa 1000 Leuten ungefähr aus dem ganzen Bundesgebiet. Es hatten sich auch mal Leute aus Frankreich angekündigt, aber weiß nicht, ob die kommen. Aber also wir hoffen natürlich, dass unsere Mobilisierung auch irgendwie gut gewirkt hat und dass sich deshalb auch viele Leute dann in unseren herrschaftskritischen Blog stellen und sich zu uns positionieren und ja, für eine andere Gesellschaft auf die Straße gehen mit uns.
Okay, und jetzt blicken wir mal auf die andere Seite, und zwar auf die Seite des Staates. Wie schätzt ihr die Polizeipräsenz an dem Tag ein? Wie erwartet ihr da gewisse Reaktionen?
Also wir können das nicht so gut einschätzen, inwieweit die Polizei jetzt quasi da recherchiert hat. Also die Sache ist die, dass zum Beispiel letztes Jahr in Frankfurt nicht so viel Polizei war und dass es relativ ruhig war eigentlich und dass, also wir hoffen ehrlich gesagt, dass wir die Polizei vielleicht ein bisschen überraschen, also dass wir dann nicht von vornherein ein großes Aufgebot an Polizei haben werden und das deshalb relativ ausgewogen sein wird und aber das heißt natürlich trotzdem nicht, dass sich alle am besten über Repressionen, wie man sich schützen kann, informieren sollten, nochmal im Vorfeld irgendwie, weil wir natürlich mit diesem herrschaftskritischen Block ja schon sehr anecken werden und das irgendwie, also für mich steht es persönlich auch sehr im Kontext mit der Repression in Österreich, mit den Hausdurchsuchungen auch, mit dem ganzen Demo-Konzept. Und dass deshalb dass der Polizei wahrscheinlich auch ein Dorn im Auge sein wird, wenn sie dann sehen wird oder schon erwartet, dass sich die Demo doch gegen ein klares Konzept hat, gegen diese Mainstream-Gesellschaft und gegen dieses System, in dem Menschen halt Repressionen erfahren müssen, wenn sie sich irgendwie für Tierrechte oder für Antifaschismus engagieren.
Mhm. Ja. Okay, ja, wir kommen auch schon leicht zum Ende. Ich hätte da noch eine Frage, und zwar, was würdet ihr Menschen raten, oder du, was würdest du Menschen raten, die mit dem Gedanken gespielt haben, nach Frankfurt zu kommen am Samstag, aber sich noch nicht so ganz sicher sind?
Also, das ist, also für unsere Gruppe und ich denke auch für andere Gruppen wird es halt mit die wichtigste Tierrechtsdemo des Jahres, dann zum einen, weil sie die größte ist, zum anderen aber, weil das bisher noch nicht so, weil es quasi jetzt auch irgendwie ein bisschen eine Neuauflage ist, so für eine Demo zu werben. Also Antifa-Demos sind ja meistens Reaktionen auf Angriffe auf Nazis, und Tierrechtsdemos haben meistens auch so ein eher beschränktes Konzept. Und wir sagen halt mit dieser Demo wirklich, also wir wollen mit dieser Demo wirklich ein Zeichen setzen, und jeder, der kommt und auf die Straße geht und setzt natürlich auch ein Zeichen dafür, dass wir als Tierbefreiungsbewegung die Kraft haben, irgendwie was zu verändern. Das ist für uns ist es erst ein großes Signal, wenn da viele Leute kommen, weil die Tierbefreiungsbewegung ehrlich gesagt in der letzten Zeit so ein bisschen am Stagnieren ist, würde ich vielleicht sagen. Oder viele Gruppen, die früher mal wichtig waren, gibt es jetzt nicht mehr so in der Form. Und wir hoffen halt, wenn diese Demo ein Erfolg wird, dass es dann wirklich einen Aufschwung geben wird, dass wirklich ein Signal nicht nur an die Tierrechtsszene, sondern auch an die Antifa-Szene davon dann ausgehen wird, und dass dann wahrscheinlich, wenn diese Demo ein Erfolg wird, dass es dann sich alles besser positiv entwickeln könnte, dass sich vielleicht neue Gruppen gründen, dass Leute sich auch mehr für Tierrecht einsetzen oder in der Tierbefreiungsbewegung sich mehr aufgehoben fühlen können. Mhm. Und deshalb kommt alle auf jeden Fall nach Frankfurt und unterstützt den herrschaftskritischen Blog auf jeden Fall. Sehr, genau. Ganz wichtig.
Am 26.3. diesen Monat, kommenden Samstag um 13 Uhr an der Hauptwache in Frankfurt.
Genau.
Genau. Gut, dann bedanke ich mich für das Interview.
Ja, ich danke auch.
Und dann sehen wir uns am Samstag.
Ja, hoffentlich. Also,
okay.
Dann ist weit.
So, das war Albino mit dem Lied Jetzt ist genug. Und jetzt machen wir auch gleich weiter mit dem JägerInnen-Schnitzel-Rezept. Viel Spaß damit.
Und jetzt Unkraut mit Brot. Wow.
Unser heutiges Rezept, passend zum Thema wieder mal, ein Jägerschnitzel. Und zwar erfahrt ihr hier, wie ihr die passende Jägersoße machen könnt. Ansonsten braucht ihr ein veganes Schnitzel, zum Beispiel aus Seitan, das ihr im Bioladen, Supermarkt oder über den Veganversand bekommt. Und als Beilage eignen sich vegane Spätzle oder Pommes. Und so geht die Soße. Ihr braucht eine kleine Zwiebel, 1 bis 2 Esslöffel Margarine, 1 Esslöffel Tomatenmark, 4 Esslöffel Balsamico, 350 ml Gemüsebrühe, 300 Gramm Champignons, 150 ml Sojasahne, 1 Esslöffel Speisestärke und zum Würzen Pfeffer, Muskatnuss und Salz. Die Zwiebel fein würfeln und in der Margarine anbraten. Wenn die Zwiebeln glasig sind, das Tomatenmark unterrühren und kurz mit anbraten. Das Ganze mit 2 Esslöffel des Balsamico-Essig ablöschen und danach die Gemüsebrühe hinzuschütten und aufkochen. Die Champignons putzen, in Scheiben schneiden und hinzugeben. Die Soße 20 Minuten köcheln lassen. Dann die restlichen 2 Esslöffel Balsamico-Essig hinzugeben und die Soße mit etwas Pfeffer und wenig Muskatnuss und Piment würzen. Die Speisestärke in etwas kaltem Wasser verrühren und in die köchelnde Soße geben, um diese zu binden. Dann die Sojasahne hinzugeben und eventuell noch etwas mit den Gewürzen nachwürzen. Nach der Sahne nicht mehr aufkochen lassen, sonst flockt die Sahne aus. Und wie gesagt, das Schnitzel einfach in der Pfanne anbraten, Soße drüber, Spätzle oder Pommes dazu. Fertig ist das Jägerschnitzel. Guten Appetit!
Termine und Ankündigungen für Freiburg. Am Mittwoch, 23. März, vegane Volksküche ab 20 Uhr im Susi-Café in der Vauban.
Am Mittwoch, 30. März, vegane Volksküche mit Film ab 20 Uhr auf dem Kultur- und Wagenkollektiv Rino Freiburg-Vauban.
Am Montag, 4. April, veganer Stammtisch ab 19 Uhr im Mokka Cabana Freiburg-Viere.
Am Mittwoch, 6. April, offenes Plenum der Antispiel Freiburg ab 20 Uhr in der KTS Freiburg-Unterviere.
Futter gibt es an diesem Tag wieder auf Rino, unter anderem mit einem Film und Vortrag über die Geschichte der Schattenparker.
Mittwoch, den 13. April, gibt es vegane Volksküche ab 20 Uhr im Susi-Café.
Alle Volksküchentermine findet ihr auch auf der Homepage volksküchenküchefreiburg.blogsport.de.
Und was geht über Freiburg hinaus? Am Samstag, den 24. März, findet in Erfurt die Messe für Jagd, Angel und Reitzubehör statt. Neben einer Demo in der Innenstadt rufen die VeranstalterInnen dazu auf, im Anschluss auch zu den Infoständen beim Messegelände zu kommen, um direkt vor Ort den Protest auszudrücken. Amazing.
Diesen Samstag, den 26. März, gibt es eine Großdemo Frankfurt pelzfrei. Dort soll es auch einen herrschaftskritischen Block geben. Ab 11 Uhr geht es an der Hauptwache mit Infoständen los. Die Demonstration ist dann um 13 Uhr. Der Abend klingt dann mit der Anti-Pelz-Party, mit Live-Musik und vielen veganem Essen aus.
Die Langzeitaktion gegen das Tierversuchslabor des Max-Planck-Instituts in Frankfurt geht weiter. Am 16. April um 15.30 Uhr. Nähere Infos gibt es bei der Aktionsgemeinschaft gegen Tierversuche.
Auch dieses Jahr findet wieder das Tierrechtsforum in der Schweiz statt. Vom 21. bis 24. April soll es vor allem, neben Vernetzungstreffen und dem Austausch der Erfahrungen, auch um eine Politisierung der Tierrechtsbewegung gehen. Der Fokus liegt hierbei auf der ganzen Schweiz, wodurch es Veranstaltungen auf Deutsch und Französisch geben wird. Alle Interessierten und bisher noch nicht Organisierten sind herzlich eingeladen.
In weiterer Ferne, nämlich vom 6. bis zum 16. Mai 2011, findet die erste Soli-Woche gegen Repression statt. Somit soll das Thema in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt werden. Mit Infoveranstaltungen, Soli-Küchen, Partys und was immer euch einfällt, kann über die Tierbefreiungsbewegung und staatliche Repression informiert werden. Auch bietet die Woche eine Möglichkeit, Soli-Kohle zu sammeln und Anti-Repressionsarbeit und somit direkt auch Aktivistinnen und Aktivisten zu unterstützen. Wenn ihr euch beteiligt, veröffentlicht es auf totalliberation.blogsport.de. Hier sollen alle Aktionen gesammelt werden. Außerdem gibt es einen kurzen Überblick über die derzeitige staatliche Repression.
Ralf meldet sich wieder am 18. April von 16 bis 17 Uhr auf Radio Dreieckland oder im Internet unter radioalf.blogsport.de.
So, die 7. Sendung von Ralf ist über die Bühne gegangen.
Genau, das war's auch schon wieder. Die Stunde war super kurz.
Ja.
Für uns zumindest. Hoffentlich hattet ihr Spaß und wisst so ein bisschen mehr und kommt auf jeden Fall nach Frankfurt, Pelzfrei-Demo.
Genau, und wir hören uns im nächsten Monat wieder, 3. Montag im Monat, wie immer. Für euch am Mikrofon war der Jan.
Und die Anna. Tschüss. Ciao.
Liberation. Freiburg. Tune in. Meet out.